Die Bischöfinnen in Mittelamerika haben mir schon sehr imponiert. Und da hat mir auch Merdado Gomez in El Salvador sehr imponiert. Ich meine, El Salvador ist das Land mit der größten Mordrate. Über diese Banden, die da auch in San Salvador eine wichtige Rolle spielen im politischen Leben, die das Leben dort sehr gefährlich machen. Und er ist in die Gefängnisse gegangen. Er hat den Kontakt mit denen aufgenommen. Und das Interessante ist dann, Aussteiger, die aus diesem Bandenzusammenhalt aussteigen, die werden getötet. Wenn sie aber als Begründung dafür die Bekehrung zur Kirche nehmen, die Bekehrung zum Glauben, dann gelten diese Bandengesetze nicht.
Herzlich willkommen bei Horizontwechsel. Ich bin Song Kim, der Host dieses Podcasts. In diesem Podcast teilen Menschen ihre Geschichten und Erfahrungen vom Unterwegssein, Ankommen, Aufbrechen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr den Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert, bewertet und ein paar Sterne dalasst. Das hilft uns sehr weiter. Über Feedbacks in den Folgen, beispielsweise als Kommentar auf Spotify, freuen wir uns ganz besonders. In der heutigen Folge habe ich Anne-Katrin Preidel zu Gast. Katrin ist Präsidentin der Bayerischen Landessynode und promovierte Biologin. Wir sprechen darüber, wie Katrin über Umwege Präsidentin der Landessynode geworden ist, dass es nicht nur schön, sondern auch wichtig ist, ökumenisch heiraten zu können und warum sich Katrin noch an den Garten ihrer Oma erinnert. Hallo Katrin, schön, dass du da bist.
Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Katrin, meine Einstiegsfrage. Was lässt dein Herz höher schlagen?
Meine Familie, das sage ich ganz klar. Ich habe 4 sehr flotte, lustige Enkelkinder. Und die lassen mein Herz immer höher schlagen.
Katrin, du bist in Göttingen geboren und im Ruhrgebiet aufgewachsen. Welche Erinnerung hast du noch an diese Umgebung?
Also die Erinnerung an Göttingen, die habe ich während meines Studiums nochmal aufgefrischt. Natürlich war ich viel zu klein, um als Kind. Ich bin mit 2 Jahren dann ins Ruhrgebiet gekommen, um da noch Erinnerungen zu haben. Aber ich habe dann wieder in der Kirchengemeinde gewohnt, in der ich getauft wurde. Und dadurch habe ich irgendwie das doch noch auch in mir, weil diese kleine Kirche, die war ganz nah dann auch zu meiner Studentenbude. Und das war für mich so eine innere Verbindung, die mir dann auch es leicht gemacht hat, in Göttingen dann alleine zu leben, nachdem ich eben dann viele Jahre mit meiner Familie im Ruhrgebiet gelebt hatte.
Und wie ist dieses Gefühl von Heimat? Ist das eher zum Ruhrpott gehörig oder woanders hin?
Zum Ruhrpott überhaupt nicht. Das ist so mein erster Horizontwechsel gewesen. Letztendlich muss man sich vorstellen, in den 60er, 70er Jahren sah das Ruhrgebiet ganz anders aus als heute. Also das war eine ganz schlechte Luft. Fördertürme für Kohle, Stahlwerke, Hochöfen, dampfende Schlote bestimmten das Stadtbild. Es war eine Industrielandschaft, die heute gar nicht mehr akzeptiert werden würde. Und das hat mich schon sehr geprägt. Wenn ich dann später überlegt habe, warum bin ich so schnell, also mit 18 dann auch weggegangen und auch nie wieder zurückgekehrt, dann lag das genau daran. Das waren vielleicht so drei Begriffe, die damals schon einen Hintergrund bildeten, obwohl ich sie noch gar nicht kannte. Das war Ökologie, das war Ökonomie und letztendlich war es dann auch Ökumene. Also,
warum das denn?
Ökumene. Also Ökologie natürlich, weil man sehr deutlich spürte, also schon durch den Geruch in der Luft und das, was man optisch wahrnahm, hier lebt man über die Ressourcen.
Man sagt sich auch, dass wenn man die Wäsche rausgehängt hat, die dann teilweise rußig geworden.
Konnte man nicht. Nicht teilweise, die war schwarz. Auf den Fensterbänken war jeden Tag eine Rußschicht. Das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, weil das Bewusstsein sich so sehr geändert hat.
Und Ökonomie?
Naja, Ökonomie, das ist der Haushalt auch da. Das Wirtschaftswunder beruhte darauf, dass man Ressourcen und das waren die fossilen Ressourcen, nutzte über die Kapazitäten hinaus. Die Menschen lebten in Wohlstand, aber sie lebten ungesund. Nicht alle lebten in Wohlstand.
Aber alle lebten ungesund, irgendwie.
Aber alle lebten alle ungesund und alle hatten das Ziel, meine Kinder sollen es besser haben als wir. Es war die Nachkriegszeit, die quasi noch nachwirkte. Und deswegen hat man das wahrscheinlich auch so fraglos in Kauf genommen. Ja, und Ökumene, die Kinder, mit denen ich nachmittags spielte, da waren eben auch katholisch getaufte Spielkameraden, die gingen morgens zwar in dasselbe Schulgebäude, aber die protestantischen Kinder gingen nach links und die katholischen Kinder gingen nach rechts. Und das war etwas, was mir als Kind überhaupt nicht einleuchtete. Es gab konfessionsverschiedenen Unterricht. So war es.
Aber nur für Religion?
Nein, für alle Fächer.
Für alle Fächer?
Für alle Fächer. Und ich glaube, das hat mir auf jeden Fall einen Impuls gegeben, zu sagen, das kann nicht die Zukunft sein.
Gab es gar keine konfessionsübergreifenden Fächer?
Nicht in der mal Grundschule? Sport? In der Grundschule nicht.
Also man wurde schön getrennt?
Man wurde getrennt. Und das leuchtete mir überhaupt nicht ein.
Ja, verrückt. Viele, die in der Synode tätig sind, so wie du, haben ja einen stark kirchlichen Hintergrund. Wie kann man sich das im Ruhrgebiet vorstellen, so einen kirchlichen Hintergrund?
Der war familiär geprägt. Also so war es bei mir und bei anderen auch. Wir gingen sonntags in den Kindergottesdienst. Religionsunterricht war überhaupt nicht in Frage gestellt. Ich war nicht in einem Kindergarten. Das war damals noch nicht, will ich sagen, nicht üblich, aber wir spielten zu Hause und waren da auch sehr unternehmungslustig.
Gab es eine Persönlichkeit aus der Gemeinde, die dich damals schon geprägt hat oder in der Schule im Religionsunterricht?
Also auf jeden Fall immer die Pfarrer, und es waren durchweg Pfarrer, keine Pfarrerinnen, die Frauenordination gab es damals noch nicht, die Pfarrer in den Gemeinden, das waren schon immer beeindruckende Persönlichkeiten, an die ich mich gut erinnern kann, vor allen Dingen der Pfarrer, der mich konfirmiert hat, der dann letztendlich auch mich getraut hat und an den habe ich gute Erinnerungen. Das war ein ganz toller Pfarrer, der uns wirklich den Glauben sehr nahe gebracht hat und deswegen hatte ich auch eine prägende Konfirmationszeit. Also dieser Konfirmandenunterricht war schon sehr modern.
Das heißt, ihr habt auch richtig inhaltlich gearbeitet,
ja,
oder was war daran so besonders?
Ja, und die Konfirmandenfreizeit, an die kann ich mich gut erinnern. Er war auch sehr in der Friedensbewegung aktiv, vor allen Dingen aber auch seine Frau. Und das Thema Frieden war ein ganz wichtiges. Frieden und Gerechtigkeit und Schöpfungsverantwortung waren die Themen, die letztendlich ja dann auch für Mission eine Welt eine große Rolle spielen und die heute so aktuell sind wie damals.
Dein Weg führte dich ja zunächst in die Naturwissenschaften. Wann fing das an bei dir mit den Naturwissenschaften?
Also rückblickend schon ganz früh, weil wenn man bedenkt, dass die Situation im Ruhrgebiet eben eine war, wo man schon als Kind wahrnahm, das ist hier nicht gesund, waren Gärten immer meine Fluchtorte. Meine Großmütter hatten sehr schöne Gärten, vor allen Dingen die Mutter meines Vaters, die wohnte im Sauerland, für uns vom Ruhrgebiet aus am Wochenende gut erreichbar. Da waren wir ganz oft an den Wochenenden. Und sie hatte einen Garten mit großen Wiesen, Margeritenblumen, Glockenblumen im Sommer und dann eben auch noch bedingt durch den Krieg einen Selbstversorgergarten mit ganz viel Obst und Gemüse. Das war für uns das Paradies. Und da habe ich den Kontrast wahrgenommen zu der Situation im Ruhrgebiet. Und da habe ich schon ganz früh über ein gewisses Umweltbewusstsein nachgedacht. Und letztendlich der rote Faden ging dann ins Studium, dass ich Botanik studiert habe. Also zunächst mal Biologie, mich dann aber auf Botanik spezialisiert habe.
Botanik, da denkt man ja an Pflanzen und dass man sich damit auseinandersetzt. Gibt es denn Parallelen zwischen dieser wissenschaftlichen Arbeit in der Botanik und deinem Glauben?
Lange Zeit habe ich darüber nachgedacht, studiere ich Biologie oder Theologie. Also dadurch, dass mein Glaube immer eine Rolle gespielt hat und dass es auch nie eine Phase in meinem Leben gab, so wie andere berichten, wo man durch große Zweifel in Frage stellt, ob es gut ist, dass man getauft ist. Eine Frage nach Gott, wo er ist, die gab es bei mir nicht. Und gleichzeitig war für mich immer klar, es gibt die Naturwissenschaften, die versuchen, den wissenschaftlichen Hintergrund zu bieten zu dem, was wir erleben. Aber es gibt etwas Größeres. Also die Transzendenz war für mich auch immer eine Dimension, die eine Rolle gespielt hat. Und von daher war ich da lange im Zweifel, möchte ich Biologie oder Theologie studieren? Ich habe dann Biologie studiert, aber die Theologie spielte immer eine Rolle. Also ich war parallel auch in Göttingen immer in der Evangelischen Akademie zu ethischen Fragen und so weiter. Das habe ich nie getrennt, aber letztendlich für meine Prüfungen habe ich Biologie gewählt.
Und wenn du dir so Pflanzen anschaust, hast du einen anderen Zugang als andere Leute, die du kennst?
Also ob ich einen anderen Zugang habe, das kann ich so gar nicht beurteilen. Aber für mich ist es schon ein besonderer Zugang, weil mich das in jedem Fall fasziniert, wie vielfältig die Pflanzenwelt ist. Und über die Inhaltsstoffe der Pflanzen auch, wie unterschiedlich die Bedeutung von Pflanzen für uns ist über das Ästhetische hinaus. Also die Vielfalt in der Ästhetik der besonderen Blütenformen, der Farben, der Blätterformen ist für mich was ganz Besonderes. Und ich nutze das auch selber, indem ich mit Pflanzen auch wiederum dann künstlerische Arbeiten mache. Aber es sind auch die Inhaltsstoffe, also ob man Pflanzen dann medizinisch nutzt, ob man sie als Gewürzkräuter nutzt und oder tatsächlich dann eben auch als Nahrungsmittel, wie bei Obst und Gemüse. In dieser Vielfalt finde ich das total faszinierend. Und ich finde es dann auch wieder faszinierend, was man daraus machen kann.
In Göttingen hat dann die Ökumene für dich persönlich nochmal eine besondere Rolle gespielt? In Form deines Mannes.
Der katholisch getauft ist. Ja, das spielte aber letztendlich wieder zurück auf das, was ich als Kind erlebt hatte. Für mich war das kein Problem in dem Sinne, dass eine Konfessionsverschiedenheit etwas Trennendes ist, sondern im Gegenteil. Für mich hat das immer bereichert.
Aber war das auch ein Thema, zum Beispiel zu Hause, oder hast du das noch so im Hinterkopf gehabt, dass es jetzt eine ökumenische oder eine konfessionsübergreifende Verbindung?
Also zunächst mal steht der Mensch im Vordergrund und das war für meine Familie das Wichtige. Deswegen war das nicht konfliktbehaftet in irgendeiner Weise. Schwierig wurde es dann tatsächlich bei der Trauung, weil es gab keine ökumenische Eheschließung in der Kirche, keine ökumenische Trauung, sondern eine katholische. Und der Pfarrer in meiner Gemeinde, in der auch meine Familie lebte, der sagte, ich spiele keine Statistenrolle, weswegen ich dann eben den Pfarrer fragte, der mich konfirmiert hat, der sofort zusagte, weil wir uns gut kannten und der uns dann getraut hat. Also natürlich stand drüber katholisch, aber das spielte für mich keine Rolle.
Also auch nochmal eine ganz eigene Verbindung hier an dieser Stelle. Ihr seid dann im Zusammenhang mit einem Promotionsstudium nach Erlangen umgezogen.
Ja, mein Mann hatte in Göttingen bereits promoviert und suchte eine Stelle. Er wollte nicht in der Forschung bleiben, jedenfalls nicht in der wissenschaftlichen Forschung an der Universität. Und wir suchten eine Stadt. Ich hatte gerade meine Diplomprüfung und meine Diplomarbeit abgeschlossen. Wir suchten eine Stadt, wo ich dann an der Universität eine Stelle finde und wo er dann in der Industrie eine Stelle findet. Das war Erlangen.
Da ist alles beisammen.
Da ist alles beisammen.
Und dort hast du dich auch bald in der Kirche engagiert, aber erstmal doch promoviert, oder?
Ich habe promoviert. Ich habe mich sehr frei engagiert. Wir lebten in einer interessanten Gemeinde, die auch wieder sehr ökumenisch orientiert war. Das hat es leicht gemacht, sich dort zu engagieren. Und Gremienarbeit war für mich weit entfernt.
Damals noch?
Damals noch.
Richtig angefangen hat das mit der Gremienarbeit wohl 2002. Was ist da passiert?
Ja, wir waren 92 umgezogen innerhalb von Erlangen in eine andere Gemeinde, die aber auch wieder sehr ökumenisch orientiert war. Und ich hatte mich sowohl in der evangelischen als auch in der katholischen Gemeinde immer wieder engagiert mit verschiedenen Projekten, ökumenische Projekte, Bibelabende, Bibelwochen und auch, als wir dann Kinder hatten, natürlich im Kindergottesdienst. Und dann fragte man mich, hast du nicht Lust, für den Kirchenvorstand zu kandidieren, als Kirchenvorstandswahlen waren?
Als junge Mutter. Und du hast sofort
als
gesagt.
Als junge Frau zunächst mal. Ja. So.
Ja. Und du hast sofort gesagt, ich habe ja nichts zu tun.
Klar, nicht gleich, aber ich konnte mir das vorstellen und habe kandidiert und wurde nicht gewählt.
Oh, das ist ja überraschend. Da warst du auch erstmal überrascht oder geknickt? Oder?
Ich habe das hingenommen. Nein, geknickt überhaupt nicht. Also es ist eine Wahl und wenn man nicht gewählt wird, dann ist das so. Letztendlich der Hintergrund war, dass ich im Frankenland als Norddeutsche eben allein schon sprachlich mit Hochdeutsch auffiel und da einfach nicht so viele Wählerinnen und Wähler hinter mir hatte, wie es erforderlich gewesen wäre.
Also man kennt ja vielleicht auch noch nicht so viele Leute wie eine Person, die schon seit drei Generationen da in der Ecke ist.
Naja, ich bin eine Netzwerkerin. Also ich hatte sehr, sehr schnell viele Kontakte über die Kinder. Allemal hat man Hunde, hat man Kinder, hat man viele Kontakte über Kindergarten und Grundschule. Also Menschen kannten mich, kannten uns. Es war so.
Es war so. Und dann hast du wahrscheinlich gedacht, so, dann mach es halt nicht.
Ich habe zunächst mal, ja, die Freiräume kann ich natürlich anders nutzen. Aber man weiß, nach den Kirchenvorstandswahlen werden weitere Wahlen folgen. Ich wusste das noch nicht so, weil ich, wie gesagt, in der Gremienarbeit nicht so bewandert war. Aber es standen die Wahlen für die Dekanatsfrauenbeauftragten an. Und da dachten sich einige Frauen, die in Eltersdorf oder Erlangen aufhören wollten, da ist jemand, der hat sich zur Verfügung gestellt, wurde nicht gewählt. Eine Frau, die muss Zeit haben.
Perfekt.
Und fragte mich, hast du nicht Lust zu kandidieren? Und ich dachte, es wäre wieder so eine Wahl, wo man gewählt wird oder nicht. Das war aber anders. Es wurden 5 Dekanatsfrauenbeauftragte aufgestellt, die sich zur Wahl stellten und die wurden alle gewählt. Und
so bist du in ein Gremium reingekommen.
Plötzlich war ich auf der Dekanatsebene in einem Gremium. Das merkte dann wieder mein Kirchenvorstand und dachte, das könnte ja doch interessant sein, wenn sie dann auch bei uns im Kirchenvorstand ist. Und ich wurde dann in den Kirchenvorstand berufen, war dann aber über diesen Schlenker in beiden Ebenen der Gremienarbeit plötzlich drin, ohne dass ich je Erfahrung hätte in diesem Bereich sammeln können.
Und war das eine spannende Geschichte für dich?
Spannend nicht. Interessant war es. Interessant war es.
Das ist ja eine wichtige Abstufung. Das heißt, du hast neue Sachen kennengelernt, aber es war nicht so, dass du dann im Kalender auf diesen Termin hingefiebert hast.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber ich lernte die Gremienarbeit in unserer Kirche kennen und ich lernte die Bürokratie in unserer Kirche kennen und hatte auf jeden Fall plötzlich zu dieser Gremienarbeit schon auch eine gewisse kritische Distanz, um zu sagen, da kann man einiges besser machen. Das läuft mit vielen Redundanzen und mit vielen Doppelungen nicht effektiv.
Also du hattest auch schon Gestaltungswillen.
Zunächst mal war dieser Gestaltungswille jetzt nicht so, dass ich dachte, ich krempel jetzt hier alles um. Aber es war auf jeden Fall so, dass ich merkte, wenn ich mich hier ehrenamtlich engagiere, dann kann das effektiver gestaltet werden.
Konntest du dir damals schon vorstellen, dann noch in andere Gremien zu gehen?
Überhaupt nicht. War bei mir auch nicht auf dem Schirm. Ich hätte auch ehrlich gesagt nie gewusst, dass es eine Landessynode gibt, wenn nicht eine von den 5 Frauenbeauftragten Mitglied in der Landessynode gewesen wäre und uns immer wieder berichtet hat davon.
Und wie bist du dann da reingekommen?
Nach 6 Jahren wollte sie aufhören und hat mich vorgeschlagen.
Und dann wurdest du gewählt?
Und dann wurde ich gewählt, aber das war reiner Zufall, es war nicht mein Ehrgeiz, es war etwas, auf das ich mich erstmal eingelassen habe und ich war interessiert, weil sie eben auch immer sehr interessant berichtet hat von den Tagungen der Landessynode, also sie war schon diejenige, die mich da auch informiert hat und mir einen Hintergrund gegeben hat. Sie sagte dann auch gleich, schön, dass du gewählt worden bist, du wirst mal Präsidentin der Landessynode, dann habe ich gesagt, hahaha, nie im Leben, ich? Nein.
Das wurdest du ja dann, also es war eine prophetische Zusage,
ja,
kann man sagen.
Ja.
Das wurdest du ja dann wenige Jahre später Präsidentin der Landessynode. Wie wird man das?
Auch da wird man wieder gewählt. Das sind immer wieder Wahlverfahren. Also unsere Kirche ist ja downtop ganz demokratisch aufgestellt und dann wird man vorgeschlagen und dann stellt man sich der Wahl und geht natürlich damit auch die Option ein, dass man nicht gewählt wird. Und ehrlich gesagt, dann bei der Wahl zur Präsidentin war das für mich keine sichere Bank. Es war aber auch so, dass ich nicht die Idee hatte, die Welt geht für mich unter, wenn ich nicht gewählt werde. Es ist eine Möglichkeit und mir war immer klar, wenn ich gewählt werde, dann möchte ich mich schon einbringen, auch aufgrund der Erfahrung, die ich in der Gremienarbeit gemacht habe. Also die Idee, hier kann man effizienter arbeiten.
Und seit 2014 bist du Präsidentin. Das ist ja eine umfangreiche Verpflichtung, oder?
Ja.
Hat sich das gelohnt?
Auf jeden Fall. Also für mich sowieso, da sind wir beim Thema Horizontwechsel. Auch das war wieder ein Horizontwechsel in meinem Leben. Das war eine Führungsaufgabe in der Kirche, die ich zwar nie angestrebt hatte, aber die natürlich einen großen Gestaltungsrahmen bot und den wollte ich dann auch nutzen. Also ich wollte nicht nur repräsentieren, das war mir dann schon klar.
Was gibt es denn in der Landessynode überhaupt, was man machen kann, wo man das Gefühl hat, das lohnt sich, da zu gestalten?
Also zunächst mal ist man Bindeglied aus seiner eigenen Kirchengemeinde kommend und bringt sich mit der Realität, die man aus der Kirchengemeinde mitnimmt, in der Synode ein. Die Perspektive ist aber zum Wohl der gesamten Kirche, also hier zum Wohl der gesamten Landeskirche. Und dann arbeitet man in Ausschüssen, die man sich wählt. Ich habe in den ersten 6 Jahren in Gesellschaft und Diakonie mitgearbeitet, weil das für mich das Thema war, was mir am nächsten lag und am interessantesten schien. Jetzt in der zweiten Periode meiner Amtszeit, also als Präsidentin, ist man ja immer auch viel beschäftigt in anderen Kontexten und ist Gast in einem Ausschuss, bin ich bei Ökumene Mission und Dialog ganz nah an Mission eine Welt und den Themen von Mission eine Welt dran, weil ich für mich jetzt Gesellschaft und Diakonie weniger wichtig ist, das nicht, aber es ist einfach bedingt durch meine Erfahrungen, die ich auch auf den Reisen, die ich dann in die eine Welt machen konnte, nochmal ein anderer Horizont, den ich da auch gerne mit einbringe.
Wieso gibt es diese Reisen oder was macht man da? Also als Landessynode fliegt man nicht einfach so hin.
Überhaupt nicht, als Landessynode schon gar nicht. Es ist der Landesbischof, der die Landeskirche nach außen vertritt und der diese Reisen macht. Und es ist bislang Michael Martin gewesen als Oberkirchenrat, der zuständig war für Mission Eine Welt, auch der reiste. Und beide konnten und können sich eine Delegation zusammenstellen. Da geht man natürlich auch sparsam mit den Ressourcen um. Da reist nicht die ganze Synode, da reist auch nicht ein ganzer Ausschuss, sondern das sind dann Vertreter und Vertreterinnen, die dann wieder ihre Erfahrungen in die Synode einspielen.
Und was war deine erste Reise in diesem Zusammenhang?
Die erste Reise, ich war kaum gewählt, ging nach Südostasien. Nun liegt mir dieser Kontinent sehr nah. Ich liebe die asiatische Kultur und das war natürlich irgendwie ein Glückslos. Das habe ich als sehr schön empfunden. Gleichwohl muss man sagen, diese Reisen sind kein All-Inclusive-Urlaub, sondern die sind auch ganz schön anstrengend, weil man hat einen ganz eng getakteten Kalender, um möglichst viele Begegnungen mit Vertreterinnen und Vertretern der Kirchen, die man da besucht, eben auch möglich zu machen. Und man steigt aus dem Flugzeug aus und dann geht's los.
Für Pflanzen ist da wenig Zeit, oder? Hast du die Vegetation ein bisschen wahrnehmen können?
In Südostasien nicht so sehr, aber in Mittelamerika. Die nächste Reise dann ging nach Mittelamerika und da waren wir im tropischen Regenwald. Ich habe meine Diplomarbeit in der Geobotanik gemacht und hatte plötzlich die Wälder meiner Lehrbücher vor mir. Und da hat tatsächlich in Mittelamerika es die Möglichkeit gegeben, um nochmal kleine Umwege zu machen. Da sind wir durch den tropischen Regenwald gewandert. Kleine Stücke nur, als weil der Zeitplan Gruppe. Eng war, da ist die ganze Delegation dann mit. Ja, das war mit Hans Zeller. Das war schon ganz toll.
Und du konntest doch ein bisschen was erklären? Oder
ich Leute konnte erst mal wahrnehmen und das, was ich gelesen hatte, erfahren. Das ist eben auch dieser andere große Pluspunkt, wenn man diese Reisen macht. Man liest sich sehr, sehr viel Hintergrundinformationen an. Aber das, was man auch das, was man sich erlesen hat, ist immer nur ein kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit selber sieht dann einfach nochmal ganz anders auf. Und das nimmt man mit allen Poren auf. Das ist toll.
Wo würdest du das einordnen? Unter interessant oder spannend?
Spannend. Okay. Das ist spannend.
Die Reisen sind spannend. Es gibt ja auch viele Begegnungen bei diesen Reisen. In Südostasien war auch so eine besondere Begegnung. In Singapur, so habe ich es mal gelesen bei dir.
In Singapur und in Myanmar. Also das waren zwei sehr interessante Begegnungen. In Singapur war es so, dass wir die Seemannsmission besuchten. Der Pfarrer dort, Christian Schmidt, führte uns durch Singapur, begleitete uns vor Ort und das war kurz nach Weihnachten, wir gingen auch auf ein großes Hapag-Lloyd-Schiff und brachten USB-Sticks zu den Matrosen, denn die dürfen den Hafen gar nicht verlassen, wenn das Schiff dort anlegt und gleichzeitig sind sie oft über viele, viele Monate von ihrer Familie getrennt. Sie brauchen irgendwie den Kontakt und da erzählte mir auf diesem Hapag-Lloyd-Schiff, das gerade mit großen Containern beladen wurde, Christian Schmidt, dass sein Vertrag ausläuft über die EKD in der Seemannsmission und dass er eine Pfarrstelle in Mittelfranken sucht. Bei uns in Eltersdorf standen wir kurz vor einer Vakanz und ich habe ihm dann den kleinen Tipp gegeben, dass da in Kürze eine Ausschreibung einer Stelle kommt. Habe ihn dann auch, als er nochmal in der Zwischenzeit zu einem Heimaturlaub in Franken war, dann zu mir nach Hause eingeladen. Wir haben uns die Gemeinde mal angeguckt, sind durch den Ort gelaufen und er hat sich dann ganz normal beworben. Es war ein Dreiervorschlag. Er kam dann nochmal für die Bewerbung aus Singapur nach Eltersdorf und er war der richtige Mann. Das hatte ich schon von Anfang an irgendwie gespürt. Er kam um Mitternacht mit seinem Flug in Eltersdorf an. Der Männergesangverein hatte gerade sein großes Sommerfest und war beim Abbauen und der Pfarrer stand schon mit einem Bier bei den Mitgliedern des Chores und obwohl es schon dunkel war und später Abend und auch der Chor ein langes Fest hinter sich hatte, haben sich da schon erste Kontakte ergeben und er wurde dann auch gewählt und hat 10 Jahre lang jetzt eine ganz tolle Arbeit bei uns in Eltersdorf gemacht.
Ja, toll, was es für Begegnungen geben kann. Es ist ja auf diesen Reisen auch, glaube ich, so, dass man die Strukturen nochmal kennenlernt, in denen die Partnerkirchen unterwegs sind. Und jetzt ist es ja bei unseren Partnerschaften so, dass es einige Kirchen gibt, wo es keine Pfarrerinnen geben kann und auch keine Bischöfin, aber andere Kirchen, die da vielleicht schon weiter sind als wir. So zum Beispiel in Mittelamerika.
Ja, das ist die Realität, die man dann vor Ort wahrnimmt. Das ist etwas, was nicht unbedingt ein Thema dann ist, sondern wir schauen uns die Strukturen insgesamt an. Wir besuchen diakonische Projekte, wir besuchen Gemeinden, wir erleben das Gemeindeleben. Ja, und dann ist es so. Darüber hat man sich aber auch vorher informiert, dass einige Landeskirchen in der weltweiten Kirche das möglich machen und andere nicht. Und letztendlich ist die Frauenordination bei uns ja auch erst 50 Jahre her. Das muss man sich auch immer klar machen.
Das heißt, da braucht es auch ein bisschen Geduld.
Es braucht Geduld. Und natürlich ist es bestimmt interessant, wenn man davon berichtet, vor allen Dingen, wenn man dann eben als Frau dort, zwar nicht als Pfarrerin, aber als Synodalpräsidentin berichtet.
Das heißt, das ist kein Thema, das man von sich aus anschneidet und ein bisschen, sag ich mal, in diese Richtung diskutiert.
Das kann sich ergeben, aber das ist kein Thema, was man provoziert. Gleichwohl, die Bischöfinnen in Mittelamerika haben mir schon sehr imponiert.
Was war so besonders an denen?
Na, die Situation ist natürlich eine ganz andere als bei uns. Also die Gemeinden sind kleiner, die liegen weiter auseinander und es ist auf jeden Fall die politische Situation eine andere, in die die Bischöfinnen und Bischöfe da hineingehen. Und da hat mir auch Merdado Gomez in El Salvador sehr imponiert. Ich meine, El Salvador ist das Land mit der größten Mordrate. Über diese Banden, die da auch in San Salvador eine wichtige Rolle spielen im politischen Leben, die das Leben dort sehr gefährlich machen. Und er ist in die Gefängnisse gegangen. Er hat den Kontakt mit denen aufgenommen. Und das Interessante ist dann, Aussteiger, die aus diesem Bandenzusammenhalt aussteigen, die werden getötet. Wenn sie aber als Begründung dafür die Bekehrung zur Kirche nehmen, die Bekehrung zum Glauben, dann gelten diese Gesetze, diese Bandengesetze nicht.
Also aber dafür müssen sie dann Pastoren werden, oder was heißt der Bekehrung? Reicht das?
Überhaupt ihren Glauben bekennen. Das ist dann eine Sache, die Banden regeln und das finde ich schon mega interessant. Und Merdado Gomez selber stand auch sehr in der Kritik, dass er da in die Gefängnisse gegangen ist und zu den Bandenmitgliedern, die dort gefangen waren. Und die leben ja unter übelsten Bedingungen, aber er ist mit ihnen in den Dialog gegangen. Das hat ihm nicht nur Applaus gebracht.
Aber wenn man so etwas mitbekommt, was passiert dann? Innerlich, also sagt man, oh, das ist interessant oder das ist spannend, oder geht es dann sogar weiter, dass man sagt, sowas Ähnliches wäre auch für uns wichtig?
Das ist Horizontwechsel at its best. Also man bezieht das erstmal gar nicht so sehr auf uns, sondern nimmt diese Realität wahr. Und letztendlich auch wir haben Gefängnisseelsorge, aber wir haben eine andere Realität. Also die Sicherheit in unserem Land ist natürlich etwas, das schätzt man noch mal mehr, wenn man dann zurückkommt.
Aber es ist nicht so, dass man das aus den einen Verhältnissen in die anderen direkt übersetzen würde, sondern es ist etwas, was man erstmal bemerkt und wahrnimmt.
Genau, das kann man nicht übersetzen. Die Realität ist eine so andere, dass man das zunächst mal nicht übersetzt.
Wie machst du das, wenn du auf so einer Reise warst? Das muss man ja auch irgendwie verarbeiten. Wer steht dir dafür zur Verfügung, dass du dann einfach sagst, ich war dort und da? Das kann man ja nicht alles immer erzählen.
Ja, also mein Mann ist immer als selbstzahlendes Reisemitglied der Delegation mitgeflogen. Und das war natürlich für mich der erste und wichtigste Dialogpartner, so wie in allen anderen Fragen auch. Und das war für uns natürlich auch das Schöne. Oftmals haben wir dann nochmal auch Länder, die wir danach bereist haben, noch mit drangehängt und damit die Flugkosten selber getragen. Und von daher war das immer ein großer Kontext, der uns natürlich bereichert hat, der uns dann auch in der Familie bereichert hat. Also unsere Kinder sind auch sehr kosmopolitisch orientiert und viel in der Welt unterwegs. Und insofern waren das viele große Mosaiksteine, die unser politisches und unser Weltverständnis und auch unser Glaubensverständnis bereichert haben.
Reisen bildet, aber Reisen bietet ja auch oft die Gelegenheit, darüber zu schmunzeln, wenn man so im Nachhinein drauf schaut. Was für Erfahrungen hast du damit gemacht?
Ja, natürlich, die Realität ist eine andere und damit ergeben sich natürlich auch Situationen, die in gewisser Weise besonders sind. In Myanmar, wo die Männer zum Beispiel Röcke tragen oder eine Beinbekleidung, die anders ist als bei uns. Und so ergeben sich viele humorvolle Situationen. Eine zum Beispiel war auch in Myanmar. Wir reisten mit Heinrich Bedford Strom, der erst verzögert anreisen konnte. Die Gastgeber, die auf uns am Flughafen warteten auf einen graumelierten Herrn und empfingen dann meinen Mann als Landesbischof, weil sie offensichtlich nicht informiert waren, dass unser Landesbischof erst einen Tag später anreist. Das sind Situationen, die erzählen wir heute noch, weil es uns einfach Spaß macht.
Ja, da kann man ja viele gute Sachen erleben bei dem Ganzen. Du warst ja so viel unterwegs auf Reisen, aber du hast vor allem dieses Engagement in der Landessynode gehabt. Dann darf ich dich einfach mal frei von der Leber weg fragen, was ist eigentlich Mission eine Welt für die evangelische Landeskirche in Bayern?
Also da springe ich eigentlich wieder zurück zu diesen drei Begriffen, die mich in meiner Kindheit schon geprägt haben. Ökologie, Ökonomie und Ökumene, weil diese drei Ös tatsächlich auch sehr eng mit dem zusammenhängen, was Mission eine Welt zur Aufgabe hat, nämlich im weltweiten Kontext mit dieser großen Vernetzung, die durch die Globalisierung ja nochmal schneller geworden ist, mit diesem schnellen Informations-Waren-Kapitalfluss, der um die Welt geht und der nicht nur Positives bringt, natürlich die Welt näher zusammenbringt, aber eben auch Brüche bringt. Also arm-reich, Flüchtlingsschicksale, die es zu verstehen gilt. Wenn wir hier im Wohlstand leben, müssen wir wissen, dass wir gerade verstärkt durch die Globalisierung hier schon auch auf Kosten von anderen leben. Dies transparent zu machen und hier über Kirche die Stimme zu erheben, in Bruchstellen zu gehen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es da Disbalancen gibt. Das ist für mich so die große Aufgabe von Mission Eine Welt und das über ganz verschiedene Möglichkeiten, also den Austausch von Personalpfarrerinnen, Pfarrern, den freiwilligen Austausch über die Summer School, über ganz viele verschiedene kreative Möglichkeiten. Das ist für mich die Aufgabe von Mission Eine Welt. Eine geistliche Diplomatie, kann man vielleicht sagen.
Eine geistliche Diplomatie, das ist ein schönes Stichwort. Das heißt, ohne diesen Bereich, egal wer das macht, wäre es eigentlich auch gar nicht möglich, im vollen Sinne bayerische Landeskirche zu sein.
So richtig. So ist es.
Du hast ja neben deiner Leidenschaft für Reisen auch eine große Leidenschaft für Kunst, Design und Literatur. Wie kommt das alles zusammen?
Naja, man hat viel Zeit und die kann man gut füllen. Und auch das hängt sicherlich so, also natürlich mit meiner Erziehung und auch mit meiner Bildung zusammen. Ich hatte tolle Biologie, ich hatte tolle Kunstlehrer in meiner Schule und damit ist die Grundlage dafür gelegt. Ja, also wenn man es geistlich sehen will, gehört es für mich irgendwie dann zum Schöpfungsauftrag auch mit dazu. Und für mich ist es natürlich also gerade im Blick auf Literatur und die Reisen auch wichtig, auch nochmal diesen kulturellen Hintergrund zu haben. Ich lese gerade ein Buch Radio Sarajevo, weil ich gerade eine Reise auf den Balkan gemacht habe. Davor habe ich Knausgard gelesen, Der Wald und der Fluss. Anselm Kiefer ist da sozusagen im Mittelpunkt dieses Buches, wo Knausgard versucht, dem Werk von Anselm Kiefer näher zu kommen. Das Leben wäre doch langweilig, wenn man nicht dieses alles am Rande eben mitnehmen würde.
Ich höre so ein bisschen raus, dass sich das bei dir verbindet, die Reisen, die Literatur, aber auch die bildende Kunst. Kannst du uns eine Kirche empfehlen im Mittelfranken, wo du sagst, das ist eigentlich so ein Schatz, aber kaum jemand nimmt das wahr?
Also meine Lieblingskirche, nicht in Mittelfranken, sondern in Bayern, ist die Moritzkirche in Augsburg. Eine katholische Kirche zwar, aber ich erwähne sie dennoch, weil das eine sehr dunkle, mit viel Holz zugestopfte Kirche war, die von einem englischen Architekten jetzt komplett befreit worden ist. Eine helle Kirche, ein ganz besonderer Altar, am Altar nicht das Kreuz, sondern der entgegenkommende Christus, eine Figur, die bei der Entrümpelung dieser Kirche mit sozusagen gerettet worden ist und diesen Altarraum ganz besonders macht. Ein Taufbecken gleich am Eingang mit einem Fenster zur Straße und mit einem Licht von oben, architektonisch super gelungen. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Absolut empfehlenswert.
Absolut empfehlenswert, ja.
Wenn du mit deinen Enkelkindern unterwegs bist, würdest du auch in so eine Kirche gehen?
Ja, klar. Vor allen Dingen sagen die immer, Umili, da ist wieder eine Kirche von dir.
Wieso von also, dir? Was
genau,
meinen Sie?
Genau. Also, sie können natürlich überhaupt, also es geht noch keines von diesen Kindern in die Schule, aber sie assoziieren ganz stark meine Aufgaben als Präsidentin der Landessynode mit den Kirchengebäuden, vor allen Dingen mit den Kirchenglocken. Auch wenn wir bei uns unterwegs sind, wandern und die Kirchenglocken läuten, dann sagen sie, deine Glocken läuten wieder. Also irgendwie haben sie da ein Bild, was ich im Moment auch noch nicht korrigiere und was sie sicherlich irgendwann verstehen, dass das nicht alles meins ist. Aber sie wissen, dass ich viel Zeit mit der Kirche verbringe, nicht so sehr mit den Themen offensichtlich, sondern ja, also sie haben da eine Assoziation, die einfach in ihre Kinderwelt passt.
Und unterscheiden Sie zwischen evangelisch und katholisch?
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also das bei der Großmutter bestimmt nicht.
In großer ökumenischer Offenheit.
Ja.
Die Kirche, so schön auch Gebäude sind und viele Projekte, steht ja vor vielen Herausforderungen, was die Zukunft betrifft. Wo würdest du sagen, lohnt es sich jetzt in diesen Jahren oder vielleicht noch während deiner Amtszeit ganz besonders drauf zu schauen und da was zu gestalten?
Also jetzt noch in den letzten paar Monaten sicherlich nicht, sondern das war die gesamten 12 Jahre und ich habe mir für jede der 6 Jahre einen Meilensteinplan zurechtgelegt, war mein Hauptthema, wie kann Kirche in dieser Gesellschaft und in Zukunft Relevanz haben? Wie muss sie dafür aufgestellt sein und wo braucht sie einfach einen Abbau von Strukturen, weil die viel zu viel doppelt und dreifach strukturiert ist. Aber ganz wichtig ist für mich, dass Klinikseelsorge bleibt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da sind Menschen manchmal plötzlich durch das Schicksal in eine Situation gestoßen, die ihnen sehr deutlich die Bruchstellen des Lebens deutlich macht. Und dann jemanden im Hintergrund zu haben, der moderiert, begleitet, tröstet, das habe ich in den 12 Jahren als sehr, sehr hilfreich empfunden, wenn ich mit Klinikseelsorgerinnen entweder gesprochen habe oder auch mal unterwegs war in der Klinik. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Und als großes Oberthema, auch eins der 5 Schwerpunkte, die wir in der Landessynode festgelegt haben, ist das Thema Spiritualität. Also dieses Deutlichmachen der Transzendenz, das Leben in unterschiedlichen Ausprägungsformen. Und das ist jetzt auch ein ganz tolles Projekt in unserer Landeskirche entstanden, wo ich sage, ja, schön, dass das erreicht worden ist. Nicht von mir, sondern dass wir das auf den Weg bringen konnten mit der Synode.
In welchem Zusammenhang findet das Nachdenken über diese Spiritualität statt?
Das findet in den Ausschüssen statt. Es werden Arbeitsgruppen gebildet. Und natürlich, also ganz zu Beginn dieser 6 Jahre haben wir uns zwar nicht gleich, weil Corona uns da erstmal blockierte, aber dann, als wir uns wieder zusammensetzen konnten, in einer immer üblichen Sitzung der 4 kirchenleitenden Organe darauf verständigt, dass Spiritualität eines der Themen der Zukunft ist.
Wenn du einen Wunsch für die Einrichtung einer Stelle in der Kirche hättest, ich meine, wir sprechen immer von Abbau und so, aber wenn du sagen könntest, das wäre jetzt etwas, was es noch nicht gegeben hat, was würdest du dir wünschen?
Ein vielleicht ein Pfarrer, eine Pfarrerin für Nachtschwärmer.
Was ist das?
Ich glaube, dass viele Menschen, wenn es dunkel wird, durchaus auf sich zurückgeworfen sind, dass sie vielleicht auch traurig sind, dass sie manchmal einsam sind. Also es gibt ja momentan viele Erhebungen darüber, dass die Einsamkeit der Menschen in dieser Gesellschaft zugenommen hat. Ja, vielleicht gäbe es so jemanden, der dann Menschen begleitet oder auffängt, die alleine durch die Nacht schwärmen, weil sie traurig sind.
Und dann mit ihnen irgendwas trinkt oder was soll?
Zum Beispiel. Das muss man dann davon abhängig machen, welche Person da unterwegs ist. Aber diese Offenheit, denke ich mir, hat ein Pfarrer, eine Pfarrerin dann ganz sicherlich.
Du hast dir viele Gedanken gemacht, schon als junge Frau, aber dann in der Synode und in der leitenden Struktur als oberste Nicht-Theologin in der Landeskirche. Deswegen passt diese Frage ganz besonders. Wenn du 2000 Euro zum Verschenken hättest, wofür würdest du das Geld gerne geben? Für Bildung, für medizinische Hilfe oder für diakonische Arbeit?
Also ich würde es als Mikrokredit für Projekte von Frauen in der einen Welt geben wollen, weil ich glaube, dass da etwas ganz Kreatives entstehen kann. Ich habe solche Projekte erlebt, die unglaublich Fahrt aufnehmen. 2000 Euro sind mit unserem Maßstab ja nicht viel. Wenn wir Finanzierungspläne für eine Selbstständigkeit entwickeln, da geht es da um ganz andere Summen. Und letztendlich haben wir das im Kleinen ja auch mit Mission Eine Welt zweimal durchgespielt mit der Aktion Mach was draus. Und da kann man diese Dynamik sehr gut sehen.
Passiert was.
Ja, jeder Synodale, jede Synodale hat 10 Euro bekommen und konnte damit das Geld vermehren. Und das war eine tolle Erfahrung, die ich allerdings eben auch schon kannte aus meinem Studium, weil ich viel mit Menschen zusammen war in der Geobotanik, die selber Erfahrungen damit gemacht haben, die parallel in der, damals hieß es Entwicklungshilfe, arbeiteten und die Frauenprojekte unterstützt haben, zum Beispiel durch den Kauf von Nähmaschinen oder andere Möglichkeiten. Da sind kreative Projekte entstanden.
Das ist nicht nur kreativ, sondern auch wirksam.
In jedem Fall, weil die natürlich dadurch eine große Erfahrung des Empowerments nehmen und in die Selbstständigkeit gehen. Etwas, was eine tolle Erfahrung ist.
Katrin, du bist viel rumgekommen im Leben. Wenn du darauf schaust, welche der folgenden Fragen würdest du gerne beantworten im Hinblick auf das Ganze? Wofür bist du dankbar? Was macht dich nachdenklich? Was gibt dir Hoffnung?
Ja, am besten alle drei.
Ja, dann zu.
Also gut, wofür bin ich dankbar? Ich bin dankbar für die Fantasie und für die Kreativität, mit der wir auf dieser Welt tatsächlich schöne Dinge machen können. Das ist etwas, das ist so eine Dimension, die mich immer wieder mit der Transzendenz und mit dem Gedanken der Transzendenz verbindet. Dafür bin ich sehr dankbar.
So auch dankbar für das Schöne.
Dankbar für das Schöne. Seeking the beauty, ja. Und das war in der Corona-Pandemie ganz, ganz wichtig, dass man das Schöne suchte, weil man so auf sich zurückgeworfen war und da war das etwas, wo ich Übung hatte, weil ich das schon immer getan habe. Und von daher, sagen wir mal, für mich keine ungewohnte Erfahrung, aber doch eine Erfahrung, die mir durch diese Pandemie ganz, ganz gut geholfen hat. Die zweite Frage war:
Was macht dich nachdenklich?
Was macht mich nachdenklich? Nachdenklich macht mich auf jeden Fall der Umgang mit den alten Menschen in unserer Gesellschaft, vor allen Dingen die Pflegesituation, die halte ich für nicht gut gelöst. Und da brauchen wir dringend neue Ideen, weg von der Bürokratisierung der Pflege hin zu einem viel größeren Schwerpunkt mit dem Beziehungsgedanken.
Und was gibt dir Hoffnung?
Die nächste Generation gibt mir Hoffnung. Da bin ich wieder bei meinen Enkelkindern.
Ist einfach schön.
Es ist einfach schön und zu sehen, wie sie jetzt in einer ganz anderen Welt groß werden, als ich groß geworden bin. Also die gehen mit dem Laptop schon sehr selbstständig um, werden in eine Welt hineinwachsen, die von großer Digitalisierung geprägt ist, werden sicherlich auch den Schwerpunkt Globalisierung als einen wertvollen Schwerpunkt empfinden. Und ich finde toll, wie sie damit umgehen und schon sehr, sehr selbstständig auch ihre eigenen Interessen formulieren und durchsetzen.
Vielen Dank, Katrin, für das schöne Gespräch.
Ich danke.
Das war Horizontwechsel, der Podcast von Mission Eine Welt. Um keine weitere Folge zu verpassen, könnt ihr den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über eine Bewertung. Ade und bis zum nächsten Mal. Bleibt behütet. Dieses Format wurde gemeinsam mit meiner Kollegin Katrin Bauer entwickelt. Hast auch du Lust auf einen Horizontwechsel? Oder kennst du jemanden, der oder die über den Tellerrand schauen möchte? Wir suchen euch für unser Team für einen Einsatz weltweit oder in Bayern, für kürzere oder für längere Zeit. Aber auch mit einer Spende kannst du etwas bewirken. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und unter mission-einewelt.de. Schreibt doch gerne eine Mail an podcast.mew@mission-einewelt.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.